So, liebe Freunde Teestube, und diesmal eine Buchvorstellung. Wir haben als Thema den Vater von Emanuel Swedenborg, den Jesper Swedberg. Und dieser Jesper Swedberg ist eigentlich völlig unbekannt. Also Swedenborg ist sowieso schon mal unbekannt im Volk. Aber bei denen, die also Swedenborg kennen, die wissen also eigentlich über den Vater gar nicht mal so sehr viel. Und so führt ja so ein gewisses Schattendasein im Bewusstsein der Anhänger Swedenborgs, wenn wir es mal so ausdrücken wollen. Und deswegen dachte ich, man sollte dieses kleine Büchlein, das hier auch in unserer Bibliothek steht, Jesper Swedberg, nun mal publizieren im kleinen Kreis natürlich. Und zwar ist das auch von Dr. Tafel seinerzeit herausgegeben, noch im G. Mitnacht Verlag. Ist also auch schon recht alt. Jesper Swedberg ist am 28.08.1653 geboren worden. Und zwar lebte er auf dem Gut Schweden. Und nach der Sitte, wie das damals so üblich war, wurden dann die Leute nach diesem Gut genannt. Und dann wurde daraus Swedberg. Wahrscheinlich war da auch noch ein Berg in der Nähe, ist ja möglich. Daher kommt der Name Swedberg. Swedenborg ist erst eine spätere Form, denn der Vater wurde im späteren Leben dann geadelt aufgrund seiner enormen Verdienste, die er als Mensch hatte und auch als Amtsträger. Er war ja Bischof dann. Und da ist der Name Swedenborg dann entstanden. Aber ursprünglich Swedberg. Und besonders interessant sind die Eltern wiederum von dem Jesper Swedberg und sein Elternhaus. Und es sagt ja sehr viel aus über die ganze geistige Struktur, die sich bei ihm angelegt hat in der Kindheit. Und zwar waren die Eltern, das heißt der Vater, die Mutter war ja damals nicht in dem Sinne berufstätig, war Bergmann und hatte dort so sozusagen in Gruben gearbeitet. Und da bestand so ein gewisser Freundeskreis unter den Bergleuten. Und die hatten eines Tages das Privileg bekommen, eine Grube, die voll Wasser gelaufen war, zu übernehmen. Die war also abgeschrieben von dem Grubenbesitzer und die stand eben nur da, war unbrauchbar. Und diese Leute da, waren, ich weiß nicht wie viele, waren also der Meinung, da könnte man was rausholen, wenn man die abpumpt und dergleichen. Es ist recht bedeutend, weshalb ich das hier erzähle, für das spätere Leben von Swedenborg, von Emanuel sogar. Und gesagt, getan, diese Grube wurde wieder in Gang gesetzt und die haben derart viel Schätze, oder Kupfer war das, Schätze herausgeholt, dass dieser Kreis, der sich daran beteiligte, ausgesprochen wohlhabend wurde. Sodass also der Jesper Swedberg also auch ein rechtes Vermögen erbte, dann auch noch durch seine erste Frau, er war dreimal verheiratet, noch ein weiteres Vermögen hinzukam, wovon der Emanuel später eigentlich zehrte, der nämlich abgesehen von seinem Geld, was er als Bergwerkassessor bekam, nun auch diese Gelder nehmen konnte, die also noch übrig geblieben waren, um seine Bücher alle zu drucken. Was er damals in eigener Regie machen musste, das heißt also selbst bezahlen, da kam kein Verleger und sagte, ich nehme die und druck die. Nun, daher also schon die Großeltern bemerkenswert, aber noch aus einem ganz anderen Grund, und zwar aus geistigem Grund, muss man sagen. Der Großvater saß nämlich, hatte eine große Kinderschar, an dem Tisch und sagte, ich danke dem Herrn, dass er mir Essen gibt um euretwillen. Ja? Dass ich euch ernähren kann, sozusagen, bekomme ich vom Herrn selber die Stärkung und dankte seinen Kindern dafür, ja, auch, dass sie sind. Und in diesem Geiste hat er sie also erzogen. Von den anderen Kindern, was daraus geworden ist, kann ich nicht viel sagen, ich weiß es nicht. Die sind auch nicht näher beschrieben worden in diesem Werk. Es geht also eigentlich ja um den Jesper. Dieser Jesper hatte schon sehr früh eine Neigung so in geistliches, theologisches Denken. Und ich möchte da so einen kleinen Abschnitt lesen, wo es also beschrieben wird. Kein Amt oder Beruf hat für Söhne erzogen mit der Sorgfalt, wie es Eltern dieser Klasse vermögen, eine solche Anziehung wie der geistliche Stand. Schon in den Spielen seiner Kindheit, also Jespers Kindheit, ahmte Swedberg die Übungen dieses Berufes nach, den er bestimmt war, in künftigen Tagen so würdig zu erfüllen und die Pflichten, welchen er mit so tiefem Ernst später obliegen sollte. Die Bibel las er andächtig für sich selbst und las sie auch eifrig den Leuten vor, wenn sie zusammenkamen, zur Hopfenlese zum Beispiel und anderen Gelegenheiten. Es war mir stets das größte Vergnügen, schreibt er von sich selbst, diesen Leuten vorzupredigen. Das tat er also schon in der Kindheit praktisch, sodass man also da schon eine ausgesprochene Begabung sehen konnte. Also das war noch vor seinem 13. Lebensjahr. Die Mutter von ihm, eine gewisse Anna Bulanesia, stammte ihrerseits aus einem Pfarrhaus ab und der Pfarrer war so baptistischer Richtung. Ja? Und auch der Jesper neigte so etwas in diese Richtung, obwohl er sich nicht dazu öffentlich bekannte und sagte, nun, er proklamierte das nicht. Er war ja evangelischer Richtung angestellt, aber für sich selber hatte er also gewisse Neigungen entwickelt. Nun, eine interessante Begebenheit, die hier von dem Tafel besonders hervorgehoben wurde, unter dem Vorzeichen, dass besondere Männer, also die später besondere Aufgaben hatten, oftmals früh vom Tod gefährdet oder gezeichnet sind. Also nicht, dass sie krank waren und nun das Leben hinsiechten, sondern dass sie schon sozusagen nahe am Tode war als Kind. Er erwähnt das so, ist auch der Jesper Swedberg so gezeichnet. Als Junge ist er an einem Wehr unter ein Mühlrad gekommen und ist da hängen geblieben und ist eingeklemmt irgendwie und er wurde mit Ach und Krach da rausgerettet und wiederbelebt, sodass er also fast eigentlich schon über die Schwelle gegangen war. Und der Tafel hatte das also hier in diesem Sinne bemerkenswert gefunden, weil das wohl bei vielen großen Leuten wohl irgendwie mal zuvor gekommen sein soll. Gut, ich erwähne es hier mit, sicher ganz interessant. Er kam dann nach Uppsala und als Student dann nach Lund. Er hat also dann die Theologie als Studium aufgenommen und hatte sich also dort auch eigentlich sehr wohl gefühlt. Was heißt, er empfand, es ist seine Richtung. Aber nicht unbedingt war alles bei ihm so in Ordnung, wie es also der Jesper selber empfand. Also geistliches Amt, das er noch nicht hatte, aber wofür er studierte, und sein eigenes Ich. Und hier schreibt er in seinen eigenen Worten, in Lund wurde ich ebenso weltlich gesinnt als die übrigen. Wir müssen ergänzen, er meint die Mitstudenten. Ich verschaffte mir eine lange schwarze Perücke, ich selbst war groß und von dunkler Gesichtsfarbe, hierzu trug ich einen großen langen Überrock und außerdem noch eine Schärpe über die Schultern, wie sie die weltlich gesinnten Leute einfach trugen. Ich bildete mir ein, es komme mir keiner gleich. Ich glaubte, alle müssen mir Platz machen und vor mir demütigst den Hut abnehmen. In dieser Selbstschilderung liegt sowohl Scherz als auch Ernst, sagt der Tafel weiter. Swedberg machte die Kleinlichkeit einerseits sowohl als die Anmaßung andererseits lächerlich und bereut es, soweit er selbst daran teilgenommen hat später. Jedenfalls ging er in diesen Dingen nicht allzu lange, in Anführungsstrichen, mit der Zeit. Das heißt, er distanzierte sich dann später, aber er hatte damals so eine Welle in sich gespürt, das den anderen gleich zu machen und irgendwo packte ihn so ein bisschen der Hochmut. Aber das hat er dann im Leben völlig abgelegt und er war genau das Gegenteil von dem. Er kehrte dann nach Uppsala zurück, ja, und ich nehme hier eine Stelle heraus. Bei seiner Ankunft in Uppsala machte der junge Student ein förmliches Aufsehen. Sein Lebensplan war schon in seinen frühesten Jahren bestimmt worden. Er suchte beim Professor der Theologie, Magister Brunner, welcher jenes Jahr Dekan der Fakultät war, um eine theologische Stipendie nach. Brunner, erstaunt über den Lunder Studentenanzug, also mit der Schärpe und so weiter, ja, den Swedberg damals noch nicht abgelegt hatte, musterte ihn mit scharfem Blick, bekreuzigte sich und fragte, ob er, der doch so weltlich und hofmäßig gekleidet sei, ein Prediger des Evangeliums zu werden, beabsichtige. Swedberg ließ sich das nicht zweimal sagen. Er ging nach Hause, legte die anstößige Tracht ab und kaufte sich einen einfachen schwarz-grauen Überwurf. Und dieses, so fügte Swedberg hinzu, geschah gerade zur rechten Zeit. Brunner, wahrscheinlich seine Prüfung nicht bloß auf Swedbergs Äußeres beschränkte, entdeckte bald aber die Begabungen, welche in dessen Inneren verborgen lagen. Kurz nach 2 Jahren nahm er Swedberg zu sich ins Haus als Privatlehrer für seinen Sohn Sebastian. In Brunners Haus, sagte Swedberg, lernte ich viel Gutes, sowohl in Bezug auf die Sitten als auf literarische Bildung. Besonders aber lernte ich, wie man ein frommes, ehrenhaftes und ernstes Leben führt. Denn er selbst war geistig gesinnt, also der Brunner, ja, sowohl im Gespräch als im Verkehr mit anderen, in seiner Kleidung, wie überhaupt in seinem ganzen Wesen, also sein Lehrchef sozusagen, den er nun ganz und gar dann auch nachahmte. Machte also das Studium weiter und als er fertig war, wurde er als Feldprediger angestellt, beim Staat müsste man sagen, ja, also bei den Soldaten sozusagen. Und er hatte auch verschiedene Auslandsreisen gemacht, nach England, nach Frankreich und sogar nach Deutschland. In England hatte er ihm angetan die Heilighaltung des Sonntags und die pietistische Haltung, die auch zum Teil dort sehr ernst verfolgt wurde. In Frankreich, so schreibt er, lernte ich sehr die Sorgfalt schätzen, womit die römisch-katholische Kirche für Armen und Notleidenden sorgt, indem ich beobachtete, wie die wohlhabenden Glieder der Gesellschaft des Abends in die Straßen und Gassen gingen, um nach den Armen, den Kranken und den Obdachlosen zu sehen, wie hochstehende Damen und Gräfinnen in geringe Kleidung gehüllt die Kranken und Hilflosen aufsuchten und mit so viel Mitleid für sie an den Tag legten, als wäre es ihre eigenen Blutsverwandten gewesen. Nachher reiste Swedberg durch Lothringen und das Elsass nach Straßburg. Und hier hat er Wohnung und Kost und Verpflegung im Hause von Bebel, Professor der Theologie und Kirchengeschichte, und knüpfte auch eine höchst wertvolle Bekanntschaft mit dem gelehrten und frommen Theologen Schmidius an. Jetzt eine Anmerkung dazu: Sebastian Schmidius, dessen Bibelübersetzung herausgegeben in Straßburg im Jahr 1696, dann von Emanuel Swedenborg bei Abfassung seiner theologischen Schriften benutzt wurde. Also er war sozusagen bei dem Mann, der das war eine neue Übersetzung, ja, aus dem Lateinischen, ins Schwedische natürlich, ja, nun hier zu Gast und verkehrte auch später mit ihm brieflich. Und sein Sohn, der Emanuel, hatte dann also diese Übersetzung praktisch ständig benutzt, ja, um seine theologischen Werke zu schreiben. Da die ganze Richtung von Swedbergs Gemüt im wahrsten Sinn des Wortes eine pietistische war, so wünschte er sehr, Spener in Frankfurt zu besuchen. Da dieser Gründer des Pietismus aber zur Zeit krank war, musste er auf die Erfüllung dieses Wunsches verzichten. Und im Jahre 1685 verließ er Straßburg und besuchte Heidelberg, Mannheim und andere Orte. Und in Mannheim wurde er mit einem lutherischen Geistlichen bekannt, der mit großem Eifer und in einer Disputation seine These verteidigte, dass wir im Gebet des Herrn Vater unser und nicht, wie sein Gegner behauptete, unser Vater sagen müssten. Und solche kleinliche Streitigkeiten waren es, womit sich in Ermangelung von Besserem die Theologen jener Zeit sich häufig befassten. Also ich habe das herausgezogen, diese Stelle, weil es ja vielleicht ein Bild darauf wirkt, im Gegensatz, was Swedenborg dann an Theologie aufstellte. Ne? Dass man mal sieht, wie er wirklich ein überragender Geist war. Ne? Aber Swedenborg ist ja bei diesen Theologen natürlich nicht angekommen. Ne?